Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Wir beschäftigen uns heute in der Woche nach der Stichwahl in Salzburg mit einer großen Frage. Und zwar jener, ob die Einstellung der Menschen in Städten und ländlichen Regionen immer weiter auseinanderdriften. Das Klischee besagt, dass Städter weltoffen sind und tendenziell links ticken und die Menschen am Land eher konservativ eingestellt sind. Und wenn wir uns die jüngsten Wahlergebnisse ansehen, dann scheint da auch etwas dran zu sein. Nach dem roten Wahlsieg in Salzburg werden in Zukunft 7 von 9 Landeshauptstädten von linken Parteien regiert. Die einzig verbleibende Landeshauptstadt mit einem ÖVP-Bürgermeister ist Eisenstadt, mit rund 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Über diesen Spalt in der Wertehaltung wollen wir heute ausführlich sprechen. Mein Name ist Julian Kern, ich bin Redakteur im Digitalteam von Profil und bei mir im Podcaststudio begrüße ich aus unserem Innenpolitik-Ressort Iris Bonavida. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hi.
Iris, Max, täuscht der Eindruck oder ist dieser Spalt zwischen Stadt und Land in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen?
Das ist gar keine so leichte Frage, weil du hast es schon angesprochen, Städte wählen jetzt traditionell Linke. Ob Städte unbedingt weltoffener sind, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest sie wählen eher linke Parteien und rurale Gebiete wählen eher konservative Parteien. Und das ist wirklich nichts Neues. Also wenn man sich die Wahlergebnisse von SPÖ und ÖVP seit 1945 anschaut, ist es einfach so, dass die SPÖ den Großteil ihrer Stimmen bei Nationalratswahlen auch aus den Städten zieht und die ÖVP aus dem Land. Und daran hat sich relativ wenig verändert. Das Einzige, wenn man sich es anschaut, seit den 90ern hat sich diese Entwicklung sogar intensiviert. Also das heißt, der Anteil der Stimmen, die die ÖVP aus dem Land kriegt, ist noch höher geworden und der Anteil der Stimmen, die die SPÖ aus der Stadt bekommt, ist noch höher geworden und der gegenteilige Anteil jeweils gesunken. Und jetzt gibt es natürlich auch FPÖ, Grüne und mittlerweile auch NEOS, die in der Bundespolitik relevant sind. FPÖ und Grüne gibt es halt schon etwas länger, die kann man sich anschauen. Bei denen sieht man auch, ja, die FPÖ ist am Land stärker und die Grünen natürlich in der Stadt. Jetzt, wenn du konkret nach den letzten Jahren fragst, habe ich den Eindruck, dass Corona ein gravierender Einschnitt war. Da haben wir uns alle etwas zurückgezogen, etwas mehr mit uns selbst beschäftigt und weniger andere Menschen getroffen. Erst recht weniger irgendwie, weiß nicht, als Städter ein Wochenende im Land verbracht oder als Person, die im Land lebt, halt irgendwie mal ein Wien-Wochenende gemacht oder so. Das heißt, da ist natürlich auch etwas Austausch verloren gegangen und ich glaube, dass sich da schon auch persönliche politische Positionen einfach gefestigt haben und man sich eben auch mehr darauf konzentriert hat, was einen selbst betrifft und weniger darauf vielleicht geachtet hat, was jetzt für andere relevant ist.
Du hast die Corona-Pandemie schon angesprochen. Ihr erlebt es auch seit der Pandemie verstärkt, sei es, wenn man auf Urlaub ist oder die Familie besucht. Da hat man vor allem die letzten 3 Jahre über Corona gesprochen. Heute sind es Themen wie Flucht und Migration, Autofahren oder auch der Klimaschutz. Ich habe das Gefühl, dass am Land anders darüber diskutiert wird als in der Stadt. Warum ist das so?
Naja, bleiben wir vielleicht gleich bei Autofahren und Klimaschutz. Das betrifft halt auch einfach unterschiedlich. Also ich bin in Wien aufgewachsen, bin Wiener, habe keinen Führerschein, brauche ihn halt auch in der Stadt nicht. Währenddessen, wenn ich am Land leben würde, natürlich bräuchte ich den Führerschein, natürlich hätte ich ein Auto und natürlich wäre es mir wichtig, dass ich das billig tanken kann. Das heißt, das sind einfach ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, von denen wir da sprechen. Und dann kommt dazu, in Sachen Klimaschutz ist in einer Stadt zu leben halt ein bisschen Teil der Lösung. Also es ist weniger, man verbraucht weniger Boden pro Kopf, wenn man in einer kleinen Mietwohnung wohnt, als wenn man in einem Haus am Land lebt. Andererseits muss man halt sagen, naja, als die Leute vor 20 Jahren teilweise ihr Haus eigenhändig gebaut haben, war davon noch kaum Thema. Und jetzt werden sie plötzlich dafür kritisiert. Und ganz ehrlich, also jetzt quasi dafür kritisiert zu werden, wie man wohnt, fühlt sich natürlich auch nicht gut an. Und die einschneidenden Lösungen, unter Anführungszeichen, im Klimaschutz, die spürt dann wieder die Landbevölkerung. Also ich brauche mir als Wiener keine Sorge machen, dass neben meinem Haus ein Windrad aufgestellt wird. Es wird einfach nicht passieren. Umgekehrt, wenn ich ein schönes Haus im Grünen habe und jetzt, weiß nicht, die nächsten 2 Jahre werden damit verbracht, halt irgendwie den nahegelegenen Bach für ein Wasserkraftwerk abzusperren. Ja, das beeinflusst mich persönlich und der Strom geht dann vielleicht nach Wien. Da verstehe ich, dass da ein anderer Widerstand zu den Maßnahmen besteht.
Der Max hat die Lebensumstände angesprochen, das ist natürlich auch ein Faktor, aber eben auch, wer sind die Menschen, die in den Städten leben und auch dorthin ziehen. Natürlich sind das auch studentische Menschen, Leute, die eben nicht auf ein Auto angewiesen sein möchten und dadurch auch in die Städte ziehen. Das heißt, die sozioökonomischen Faktoren sozusagen der Menschen, die in Städten leben, sind per se anders als in der Stadt, nicht nur eben, weil man dort geboren ist, sondern weil man auch dorthin zieht.
Die Bedürfnisse allein erklären also auch die unterschiedlichen politischen Positionen eurer Meinung nach?
Nicht nur, natürlich nicht alleine, aber das ist natürlich ein großer Faktor. Meine Lebensumstände prägen mich, ob ich das will oder nicht, ob ich das reflektiere oder nicht. Und das spiegelt sich natürlich auch auf das Wahlverhalten ganz klar.
Bevor wir im Herbst einen neuen Nationalrat wählen, steht in 2,5 Wochen noch die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Innsbruck an. Auch dort scheinen die Bedürfnisse sehr gespalten zu sein. Immerhin wollen dort Kandidatinnen und Kandidaten von insgesamt 13 Listen für 40 Sitze im Gemeinderat antreten. Max, du warst im Jänner in Innsbruck. Wieso ist die Uneinigkeit dort so groß?
Ja, also Innsbruck ist traditionell ein schwieriges politisches Pflaster, um es nett zu sagen. Es gibt eben, wie du schon gesagt hast, jetzt diesmal 13 Listen. Bei der letzten Wahl waren es auch schon richtig viele. Das Ergebnis jetzt ist, dass es erstmals eine 4%-Hürde gibt. Die gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, sonst nur in Wien bei der Gemeinderatswahl. Das heißt, wir zumindest versucht, das einzufangen. Es kommt in Innsbruck tatsächlich daher, dass Innsbruck, so wie ganz Tirol auf Gemeindeebene, eine Tradition von kleinen Persönlichkeitslisten hat, von größtenteils ÖVP-Ablegerlisten und einfach jetzt Innsbruck speziell eine ordentliche Tradition der Parteispaltung hinter sich hat. 3 der 4 großen Listen, die es im Innsbrucker Gemeinderat gibt, also FPÖ, ÖVP und die Grünen, haben sich einfach während der Legislaturperiode gespalten. Kleinere Listen wie die SPÖ haben auch Abspaltungen. Und da bleibt dann am Ende des Tages halt ein Gemeinderat über, der ja komplett eigentlich entscheidungsunfähig ist, in großen Teilen, wo der politische Diskurs auch schon auf einer sehr persönlichen Ebene geführt wird und über manche politische Themen kaum noch gesprochen wird, weil man weiß, die Partnerinnen und Partner, die man dafür bräuchte, mit denen kommt man einfach auf einer persönlichen Ebene nicht mehr klar. Und das hat dann halt den Effekt, dass dann bei der Wahl 13 Listen für 40 Sitze antreten.
Eine dieser Listen führt ja der Florian Turski an. Er ist in Wien uns bekannt geworden als Digitalisierungsstaatssekretär. Er möchte als Kandidat der Liste das neue Innsbruck Bürgermeister werden. Was traut er ihm in seiner Heimatstadt zu?
Jedenfalls eine Zitterpartie und was vermutlich noch viel schwieriger für Florian Turski ist, selbst seine Partei traut ihm nicht so wirklich zu, da tatsächlich erfolgreich durch die Wahl zu gehen. Überraschungen wie immer natürlich mal mit einberechnet, die kann es immer geben. Aber in Umfragen liegt Florian Turski tatsächlich immer recht schlecht. Und ihm wurde auch im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen, dass er dann doch sehr, sehr viel Zeit in Wien verbringt, in seiner Funktion als Staatssekretär und viel zu wenig Zeit in Innsbruck verbringt, um dort Wahl zu kämpfen. Florian Turski hat natürlich eine Vergangenheit in Tirol, er war auch Büroleiter vom Ex-Landeshauptmann Blatter. Aber ja, also man nimmt es ihm dann doch ein bisschen übel, dass er so viel Zeit in Wien verbringt. Und das ist auch ein zweischneidiges Schwert für ihn gewesen. Einerseits ist es natürlich schwierig, seine Funktion in Wien aufzugeben, wenn man einfach nicht weiß, ob er in Innsbruck erfolgreich sein wird. Andererseits hatte er dann letzten Endes doch keine andere Wahl. Also man muss sagen, das ist jetzt eine relativ schwierige und heikle Situation für Florian Turski.
Und um fair zu sein vielleicht noch, es ist jetzt nicht so, obwohl es Innsbruck ist, dass die ÖVP da den Bürgermeister automatisch stellt. Es regiert jetzt Georg Willi, ein Grüner, und auch die FPÖ liegt in Umfragen stark. Dazu kommt eben diese Spaltungshistorie. Es tritt auch wieder ein Ex-ÖVPler gegen Florian Turski an. Also das ist jetzt nicht so, dass es ein Gmadewiesen für die ÖVP wäre grundsätzlich.
Aber wieder noch ein Gegenargument. Florian Turski ist natürlich auch sehr selbstbewusst in diesen Wahlkampf gestartet. Also er ist natürlich mit dieser Parole reingegangen. Wir werden uns jetzt sozusagen Innsbruck zurückholen. Das waren jetzt nicht wortwörtlich seine Worte, aber das war sozusagen der Habitus, mit dem er angetreten ist. Und das scheint sich dann doch ein bisschen zu rächen.
Ihr habt jetzt beide schon die Umfragen angesprochen. Derzeit deuten die auf ein sehr knappes Rennen hin. Ein wahrscheinliches Szenario könnte auch Stichwahl zwischen dem FPÖ und dem grünen Kandidaten sein. Und dann wäre es wieder das Duell der Weltanschauungen. Wir kennen das in Österreich ja spätestens seit der Bundespräsidentschaftswahl 2016, als das Duell in der Stichwahl Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer gelautet hat. Werden wir das künftig öfter erleben?
Ich glaube schon, wobei da relativ viele Dinge mitspielen. Einerseits gibt es einfach nicht mehr so viele Stammwählerinnen und Stammwähler in Österreich. Die Stimmen verteilen sich auf mehrere Parteien. Da ist es natürlich klar, dass es zu einer Zuspitzung immer wieder führt. Man darf aber nicht vergessen, dass es das schon auch in der Vergangenheit immer wieder gab. Also vor allem in Wien erinnere ich mich, dass immer wieder das Duell um Wien plakatiert wurde, damals noch Michael Häupl und Heinz-Christian Strache. Man nutzt das natürlich auch als politischer Player für sich, weil diese Zuspitzung dann, so ist die Hoffnung immer wieder, dann auch der einen oder anderen Seite hilft.
Und das ist natürlich auch die Natur der Sache, dass bei Stichwahlen halt vielleicht nicht unbedingt die Kandidatinnen und Kandidaten in der Mitte sitzen oder zur Wahl stehen, die jetzt wirklich die komplette Bevölkerung mitreißen. Also man hat es jetzt zum Beispiel in Salzburg-Stadt gesehen, wo Kai-Michael Dankl von den Kommunisten sehr stark war. Wenn man auf die Wahlbeteiligung jetzt bei der Stichwahl schaut, lag die unter 50%. Die war zum Beispiel in anderen kleineren Gemeinden, wo ÖVP gegen SPÖ angetreten sind, sehr viel höher. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein, also wenn jetzt links gegen links antritt, naja, dann fühlen sich rechtere oder konservativere Leute vielleicht nicht so zur Wahl aufgerufen. Das heißt, dass man mit extremeren Positionen, gerade bei so engen Wahlen natürlich auch irgendwie, es vielleicht schafft, mal in die Stichwahl zu kommen und dann lautet das Duell eben ja, ganz links gegen ganz rechts sozusagen.
Max, du hast die Stichwahl in Salzburg schon angesprochen. Lassen sich von der lokalen Ebene Rückschlüsse auf den Bund ziehen, gerade wenn wir uns die KPÖ und die SPÖ ansehen, die in Salzburg ja doch sehr erfolgreich reüssiert haben beide?
Ich glaube, bei der KPÖ ist es allgemein sehr schwierig, das einfach auf den Bund umzulegen, weil sowohl in Salzburg als auch in Graz sind das einfach zwei Personen mit LKK und Kai-Michael Dankl, die ja auf lokaler Ebene einfach ein Vertrauen aufgebaut haben, bekannt sind und für ein bestimmtes Thema, in beiden Fällen wohnen, stehen. Das lässt sich auf den Bund nicht so leicht umsetzen, weil ich kann auf der Bundesebene nicht jeder Grazerin und jedem Grazer die Hand schütteln, also nicht jedem Österreicher und jedem Österreicherin. Das funktioniert einfach nicht, man muss anders wahlkämpfen, man braucht andere Strukturen und der KPÖ fehlt diese Strukturen auf Bundesebene einfach noch. Es kann sein, dass sie trotzdem ein Momentum zusammenkriegen und in den Nationalrat einziehen, aber so fulminante Ergebnisse, wie sie in Graz oder in Salzburg erreicht haben, das kann ich mir für den Bund ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bei der SPÖ ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da kann man natürlich sagen, gut, die SPÖ könnte jetzt ihre eigene Wählerschaft mobilisieren und das kann schon sein, dass Funktionärinnen und Funktionäre sagen, wir haben jetzt mal gewonnen, jetzt nehmen wir quasi den Schwung mit und gehen damit in die Wahl. Aber auch da gilt, jetzt zum Beispiel in der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger, der die Wahl gewonnen hat, hat bei seinem ersten Interview im Ö1 Morgenjournal schon mal gesagt, na, den Sieg, den nimmt er schon, verbucht er schon für sich und nicht für die Bundespartei. Und da muss man halt auch sagen, Salzburg ist, also zumindest politisch gesehen, doch recht weit von Wien entfernt. Also die Salzburger SPÖ und die Babler SPÖ sind nicht immer ganz auf einer Linie. Auinger will zum Beispiel auch mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten auf kommunaler Ebene. Das ist etwas, was Andreas Babler natürlich komplett ablehnt. Die FPÖ im Bund ist ein rotes Tuch für die SPÖ. Und ja, also ich glaube, das jetzt einfach zu sagen, die SPÖ hat in Salzburg gewonnen, deswegen geht es gut bei der Nationalratswahl. Ist, glaube ich, ein bisschen kurz gegriffen.
Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass man sozusagen lokale Wahlergebnisse nicht überinterpretieren darf. Vor allem, wenn nicht einmal jeder und jede zweite zur Wahl gegangen sind. Was natürlich sein kann, ist, dass es medial mehr Aufmerksamkeit an gewisse Parteien, wie zum Beispiel die KPÖ, gibt und dass das ein bisschen Rückenwind gibt. Allerdings, der Weg bis zur Nationalratswahl ist ja auch noch lang. Da kann sehr viel passieren und da kann natürlich auch vieles von dieser Aufmerksamkeit wieder schwinden. Also natürlich ist das vor allem auch für die Parteien wie SPÖ ein Faktor, wenn die KPÖ so stark ist. Klar, sie hat nicht gewonnen, aber sie war sehr stark. Das heißt, es ist sozusagen ein kleines Wachrütteln, aber jetzt nicht der Blankoscheck für die Nationalratswahl, auf keinen Fall.
Du hast jetzt schon die Nationalratswahl angesprochen. Gibt es neben der Teuerung und dem Thema Wohnen, dass ihr vor allem die KPÖ unter Kai-Michael Dankl in Salzburg sehr stark getrommelt hat, weitere Themen, die wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, die Nationalratswahl prägen könnten?
Ich glaube, das Thema Migration versucht auf jeden Fall ÖVP und FPÖ wieder zum Thema zu machen. Da haben sie jetzt auch mit diversen Schlagzeilen von Messerstechereien abwärts auch ein gutes sozusagen mediales Umfeld, um das zu bespielen. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Und dass auf der anderen Seite die SPÖ wird das Thema Gesundheit versuchen, größer zu plakatieren. Die SPÖ hat ja schon sozusagen ihre Reichensteuer an eine Gesundheitsreform gekoppelt, hat sozusagen gesagt, wir wollen die Reichen besteuern, damit wir unser Gesundheitssystem retten können quasi. Das ist, glaube ich, deutlich schwieriger, sozusagen da diesen medialen Aufschrei zu bekommen, weil lange Wartezeiten beim Arzt, das kennen wir alle. Aber ob es da jetzt den großen Brenner gibt, der das vor der Nationalratswahl wirklich relevant macht, ist vielleicht fraglich.
Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja auch eine EU-Wahl Anfang Juni. Und da wird höchstwahrscheinlich das Thema Migration, der Max hat es schon gesagt, eine sehr große Rolle spielen. Das ist ja ein Thema, das man nicht national, sondern eben auch international lösen kann und muss. Das heißt, dieses Thema wird uns da schon etwas früher beschäftigen. Ansonsten würde ich das genauso sehen. Das Thema Pflege wird vor Wahlkämpfe sehr, sehr gerne sozusagen wieder hochgekocht. Auch das Thema Pflege, also all diese sozialen Aspekte, die den Menschen sehr, sehr wichtig sind und oft während der Legislaturperiode nicht so stark getrommelt werden, die kommen meistens vor Wahlkämpfen. Und ich glaube, das wird dieses Mal genauso sein.
Das Thema Bildung wäre auch noch etwas, worauf sich die SPÖ versuchen wird zu setzen. Aber auch da gilt eben, das ist einfach schwer an Einzelereignissen festzumachen und ja, dementsprechend, glaube ich, auch schwer zu kampanisieren.
So viel zu den Themen. Lasst uns noch kurz über die Personen sprechen. Iris, ihr habt euch im aktuellen Heft angesehen, wie solche Listenplätze zustande kommen und wo es bei den Parteien derzeit im Hintergrund rumpelt. Den ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker zitierte mit den Worten, das Ganze wird immer erst am Schluss knusprig. Hat euch Christian Stocker hier seine Kochkünste verraten oder was meint der Generalsekretär damit?
Nein, Generalsekretär Stocker ist ja ein Politikprofi und diesen Spruch, den hört man immer wieder, vor allem auch nach Koalitionsverhandlungen. Das heißt so viel wie, ob das Ganze gut ausgeht, ob da jetzt wirklich alles so hält wie ausgemacht, das wird sich immer erst in den letzten Minuten zeigen. Und gerade bei den Listenplätzen und bei der ÖVP ist das genauso, das wollte er damit aussagen. Bei der ÖVP ist das so, dass seit Sebastian Kurz am Papier, also im Statut festgelegt ist, dass der Parteichef alles selbst entscheiden kann. Das bedeutet, er kann die Bundesliste selbst zusammenstellen, er hat ein Vetorecht bei Landeslisten und hat sozusagen Freiheiten, die Sebastian Kurz auch genutzt hat. Der hat ja einige Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger präsentiert. Man muss sagen, Karl Nehammer jetzt will diese Macht auch gar nicht in dem Ausmaß nutzen. Er hat sie ehrlicherweise auch nicht mehr, weil sozusagen die Landeshauptleute und die Obleute der Teilorganisationen wieder mächtiger geworden sind. Und nachdem die Wahlkreislisten sozusagen, die Landeslisten feststehen, setzt sich Karl Nehammer mit den wichtigsten Leuten zusammen. Er hört sich in allen Organisationen und Landesstellen um, wen hättet ihr gerne, auf welchem Platz. Und dann beginnt sozusagen das große Mosaikspielen der ÖVP. Wie kann man sicherstellen, dass alle zufrieden sind und alle Bereiche abgedeckt sind? Das braucht nämlich Karl Nehammer auch im Wahlkampf. Die Leute müssen dann ja auch für die ÖVP, für ihn rennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass auf den Landeslisten und auf den Bundeslisten alle Bedürfnisse sozusagen abgestimmt sind. Das hat der Herr Stocker gemeint.
Wirft man einen Blick auf aktuelle Umfragen, dann könnten ja vor allem die beiden Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, einige Sitze im Nationalrat verlieren. Machen wir es ganz konkret, Iris, welche Promis fliegen und wer darf voraussichtlich bleiben?
Ja, je transparenter ein Prozess zur Listenerstellung, desto leichter ist es auch, diese Frage zu beantworten. Die Grünen machen das ja auf eigenen Bundeskongressen, auf eigenen kleinen Parteitagen, wo sie das bestimmen. Deswegen ist es ein bisschen leichter, es bei den Grünen zu sagen. Da haben einige schon angekündigt, dass sie nicht mehr antreten. Sibylle Hamann zum Beispiel, Michel Raimond, Eva Ernst-Cicic sind drei davon. Und andere möchten sehr wohl antreten. Das wird jetzt vor allem in Wien spannend. Da ist am 27. April die Entscheidung und da steht schon fest, dass Alma Sadic auf Platz 1 kandidiert, aber dann gibt es noch drei Plätze, bei denen man rechnet, dass sich ein Nationalratsmandat ausgeht und da gibt es 6 Abgeordnete, die sich jetzt um diese 3 Plätze bemühen. Das wird relativ spannend und entscheidet dann vermutlich auch, wer es dann tatsächlich ins Parlament schafft, je nach Ergebnis. Und auch bei den anderen Parteien gibt es Abgänge, also bei den Neos zum Beispiel Gerald Loacker, bei der FPÖ vermutlich Martin Graf, das wurde uns noch nicht fix bestätigt. Und bei der SPÖ gibt es auch einige, Heinrich Vosek zum Beispiel, Katharina Kuharowitz. Da gibt es einige Änderungen im Nationalrat, also das Parlament wird sicher nicht gleich ausschauen, wie es jetzt ist.
Wir bleiben jedenfalls dran und werden über die Wahl in Innsbruck und alle anderen Wahlen, die in diesem Superwahljahr anstehen, selbstverständlich berichten. Danke Iris, danke Max für eure Einschätzungen.
Danke. Vielen Dank.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.